lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Korrekt.
Ja, und Daniel, angekommen bei T-97.
Sehr gut.
Folge also 403.
Die verbotene Folge.
Die verbotene Folge, also hervorragend. Die verbotene Folge. Erinnerst du dich noch, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
Oh ja, du hast letzte Woche erzählt, wie der Vegetarismus zu einer Lebenskultur geworden ist oder zu einer Gesellschaftsbewegung.
Ja, also quasi die Geburt des modernen Vegetarismus bei uns im Westen, wenn man so will. Muss man auch spezifizieren. Zwei Feedbacke dazu. Erstens, ich habe gesagt, ich habe also hinweismäßig und so weiter, da bin ich auf Graham geschossen, es stimmt auch alles. Allerdings habe ich, und das habe ich vergessen zu erwähnen, beziehungsweise verabsäumt zu erwähnen, im Laufe der Jahre einige Male Hinweise oder beziehungsweise den Wunsch zugesandt bekommen, ich möge doch etwas über den Vegetarismus tun, und zwar von Helene im Jahr 2021 schon, von Richard auch im Jahr 2021, dann noch 2022 von Philipp, und vor relativ kurzer Zeit hat auch Pascal mir ein Hinweismail geschickt, wo er unter anderem eben auch fragt, ob man was über die Geschichte des Vegetarismus machen kann. Also, ja, tut mir leid, hiermit nachgeholt.
Sehr
die
gut.
Nennung der Hinweisgeber bzw. Themenpaten, wenn man so will. Zweite Sache auch noch, weil ich ja den Sylvester Graham erwähnt habe und zu dir gesagt habe, ja, Graham Cracker und du, kenne ich nicht, ja. Kenne ich nicht, die Graham Cracker. Was du vielleicht kennst, ist das Graham Weckerl.
Oh ja, das kenne ich.
Kennst du das Graham Weckerl? Ja. Ist auch nach ihm benannt.
Ja, interessant.
Er ist relativ ubiquitär, oder? Also vor allem so aus Süddeutschland und Österreich.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, muss mal in Hamburg gucken, ob ich das irgendwo finde.
Ja. Ja, da heißt es wahrscheinlich anders. So eine Art Rundstück.
Ja.
Gut, das war's mit Feedback zu dieser Folge. Ich habe nur ein paar andere Dinge gekriegt, aber das ist dann, wenn wir dann tatsächlich wieder eine Feed-Gag-Folge machen, etwas für eine Feed-Gag-Folge. Vielleicht sollte man nur kurz nochmal auf die Feed-Gag-Folge eingehen, weil Leute auch gefragt haben, ob es das jetzt war mit denen, ob da noch welche kommen. Mhm. Und es kommen tatsächlich welche. Wir sind kurz davor, wieder Zeit dafür zu haben, sagen wir so. Ja, und genau. dann gibt es wieder Feed-Gag. Also das lassen wir nicht komplett einschlafen, aber das... Nachdem es nicht unsere Kernarbeit ist, nehmen wir uns da halt die Freiheit, das entsprechend flexibel zu produzieren.
Genau. Ja, ich denke mal, dass wir jetzt dann irgendwann wieder einsteigen können mit den Feedgags.
Genau.
Eine Sache noch, was wir in der letzten, also in der 400er erwähnt haben, ist, dass wir noch keinen Download aus Turkmenistan hatten.
Oh ja.
Und Julian, ein Hörer, ist zufällig in Turkmenistan, also nicht zufällig, er wird schon seinen Grund haben, nach Turkmenistan gefahren zu sein. Er ist jetzt nicht wegen uns hingefahren, aber er hat versucht, in Turkmenistan eine Folge runterzuladen und es ist ihm nicht gelungen.
Aha.
Unsere Seite ist gesperrt dort.
Gesperrt?
Ja.
Wahrscheinlich, weil wir noch nie eine Folge über Turkmenistan gemacht haben.
Wahrscheinlich. Sollten wir mal machen.
Ja, vielleicht werden wir dann, entsperrt, dass man uns auch dort hören kann. Na gut. Dann also für alle anderen, die uns tatsächlich empfangen können und unsere Folgen herunterladen, würde ich sagen, machen wir eine weitere Folge, oder?
Okay, ja.
Ja. Hast du? Hast du eine Geschichte vorbereitet?
Okay.
Daniel?
Das habe ich. Richard. Am 28. Oktober 312 kommt es im Norden Roms an der Milvischen Brücke, der Pons Milvius, zu einer Schlacht. Die Brücke führt über den Tiber und ist der wichtigste Zugang zur Stadt für Reisende, die aus dem Norden kommen, weil es ist die Tiberbrücke der Via Flaminia. Und die Via Flaminia ist eine der bedeutendsten Straßen im antiken Rom, die führt nämlich bis zur Adria.
Mhm.
Die führt bis Ariminum, heute besser bekannt als Rimini. Und der Ausgang dieser Schlacht an der Milvischen Brücke prägt die Geschichte Roms und der spätantiken Welt ganz maßgeblich. Es ist nämlich so, einer der Befehlshaber stirbt, ertrinkt im Tiber, und zwar Maxentius. Und Maxentius ist der letzte Kaiser in Rom.
Mhm.
Aber er ist natürlich nicht der letzte römische Kaiser. Denn der in der Schlacht erfolgreiche Befehlshaber ist ein gewisser Konstantin, der als Konstantin der Große in die Geschichte eingehen wird und später Alleinherrscher über das Römische Reich werden wird. Und der die Stadt Konstantinopel gründet. Maxentius hingegen gilt als Usurpator und Tyrann, der sich unrechtmäßig zum Augustus, also Kaiser, hat ausrufen lassen und der nach seinem Tod ein wenig in Vergessenheit geraten ist, obwohl er eine zentrale Rolle spielt während des Aufstiegs von Konstantin und er durch die von ihm veranlassten Bauten in Rom das Stadtbild massiv verändert hat. Also er verschwindet letztlich so im Schatten Konstantins, mit dem sich dann ja auch das Christentum durchsetzt, worauf wir noch zurückkommen werden, denn diese Schlacht an der Milvischen Brücke gilt als der erste Sieg unter christlichen Vorzeichen. Richard, was weißt du über Maxentius?
Über Maxentius weiß ich so gut wie nichts.
Sehr gut.
Also ich weiß genau die Dinge, die du mir gerade erzählst. Also nicht nichts, aber ich sehe was.
Okay, die Milvische Brücke sagt dir was.
Das schon, ja.
Sehr gut. Wir sprechen nämlich heute über Maxentius, den letzten römischen Kaiser, der dauerhaft in Rom gelebt hat. Und über eine entscheidende Phase der römischen Kaiserzeit, nämlich die der sogenannten Tetrarchie, wo sich insgesamt vier Kaiser das Reich aufgeteilt haben, bis am Ende dann Konstantin die Macht wieder vereint, aber eben dann den Schwerpunkt nach Osten verlagert, nach Konstantinopel. Maxentius ist natürlich auch nicht der letzte römische Kaiser, der in Rom war, sondern er ist der letzte, der dort eine Residenz hatte. Also die weströmischen Kaiser waren dann meistens, wenn sie länger da waren, in Ravenna.
Ja, kennen wir ja aus einer anderen Folge, die ich schon gemacht habe.
Das war deine Folge über Galla Placidia, oder?
Richtig.
Warte mal, die Folgennummer, schaust du die schnell nach?
371, das weiß ich auswendig.
Sehr gut. Genau, Galla Placidia. Genau. Also wenn die dann in Rom waren, beziehungsweise wenn sie in Italien waren, dann waren sie in Ravenna und nicht mehr in Rom. Aber die Zeit Roms als die alles beherrschende Hauptstadt, die ist mit dem Tod von Maxentius endgültig vorbei. Wenn du heute durch Rom gehst, ich weiß nicht, warst du schon mal dort?
Nein.
Sehr gut. Wenn du also dann mal dort bist.
Sehr gut.
Ja, aber dann kannst du dich darauf konzentrieren. Als ich nämlich in Rom war, da kannte ich Maxentius noch nicht. Deshalb ist mir die Maxentius-Basilika nicht aufgefallen. Okay. Aber wenn du in Rom bist und zum Forum Romanum gehst, also zum antiken Zentrum, wo noch ganz viele antike Bauten stehen, da gibt es zum Beispiel den Konstantinbogen, der dem Sieg über Maxentius gewidmet ist. Aber da steht vor allem die Maxentius-Basilika. Das ist der größte von Gewölben überdeckte Hallenbau der Antike.
Okay.
Die erste Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, war er jetzt Kaiser oder Usurpator oder wo liegt das Problem? Also warum kommt es zum Konflikt mit Konstantin? Und dazu müssen wir uns kurz die Regierungsform anschauen. Ich habe es schon kurz erwähnt, und zwar ist es die sogenannte Tetrarchie. Also Tetra wie die griechische Vorsilbe für die Zahl 4. Das war nämlich die Anzahl der Kaiser, die sich die Macht im Reich aufgeteilt haben. Das wird daher auch Vier-Kaisersystem genannt. Und wenn du dich an meine Folge über Kleopatra Selene erinnerst, das war Folge 390, da ging es um das Ende der Römischen Republik, ungefähr 300 Jahre vorher. Und da setzt sich Octavian nach einer langen Bürgerkriegsphase durch und wird zum ersten römischen Kaiser. Das ist also der Beginn der römischen Kaiserzeit. Und wir springen jetzt 300 Jahre weiter. Inzwischen ist ein gewisser Diokletian Kaiser. Seine Herrschaft markiert so den Beginn der Spätantike. Also so um das Jahr 300. Und dieses riesige Reich befindet sich seit Jahrzehnten in einer sehr schweren Krise. Also es steht im Grunde kurz vorm Zusammenbruch. Es ist nämlich die Zeit der sogenannten Soldatenkaiser. Also da haben die Soldaten letztlich die Kaiser gemacht. Es kam ganz häufig vor, dass Soldaten siegreiche Feldherren einfach zu Kaisern ausgerufen haben. Und diese Kaiser waren halt sonst eigentlich nicht legitimiert, also außer durch ihr Heer. Und diese Kaiser, die sich durchs Heer haben ausrufen lassen, die aber sich nicht durchgesetzt haben, die werden heute als Usurpatoren bezeichnet. Außer eben, sie setzen sich durch gegen andere Kaiser und bleiben übrig oder gegen andere Usurpatoren, wie das bei Diokletian auch der Fall war. Also dessen kaiserliche Karriere beginnt nämlich auch mit der Ernennung durch Soldaten, also durch Usurpation. Aber er bleibt halt am Ende übrig und wird dann eben zum legitimen Kaiser. Aber es gibt ganz viele solche Kaiser in der Zeit. Also wir kennen nicht mal alle Namen von Feldherren, die sich eben zu Kaisern ausrufen haben lassen. Aber der Diokletian, der ist eine sehr, ja, sehr prägende Figur zu der Zeit, weil der stößt zahlreiche Reformen an, der stabilisiert das Reich wieder und überlegt sich was Neues, weil er versucht, dieses Problem mit den Usurpationen in den Griff zu kriegen. Und dafür überlegt er sich eine neue Herrschaftsform. Und diese Herrschaftsform ist eben die Tetrarchie. Und das war absolut ungewöhnlich, was er sich da ausgedacht hat. Wir werden es gleich nochmal im Detail sehen, warum das so ungewöhnlich war für die damalige Zeit. Zum einen nämlich basiert sie nicht auf dem dynastischen Prinzip. Das heißt, es sollte keine Erbfolge geben, also zum Beispiel, dass der älteste Sohn automatisch die Nachfolge übernimmt.
Mhm.
Das war nämlich im Römischen Reich sehr etabliert, also in der Kaiserzeit, dass es eben eine Erbfolge gibt. Und wie man sich vorstellen kann, wird das jetzt dann gleich zu Konflikten führen. Aber Diokletian überlegt sich noch was Außergewöhnliches, nämlich diese Kaiserämter sollten zeitlich befristet sein und die Kaiser sollten nach 20 Jahren freiwillig abtreten. Ob das klappt, werden wir auch gleich sehen. Also im Jahr 284 wird Diokletian zum Augustus, also zum Kaiser, und ein Jahr später hat er dann den Maximian zum Cäsar ernannt. Das wird häufig übersetzt so mit Unterkaiser. Aber der Cäsar ist eben der designierte Nachfolger. Also in dem Moment, wo der Augustus stirbt, folgt der Cäsar nach als Augustus.
Mhm.
Also die Idee ist, es gibt den Augustus und er hat einen Cäsar an seiner Seite, der dann zum Augustus aufsteigt.
Okay, so eine Art Lehrling.
Ja, genau. Wobei der schon ein bisschen mehr Macht hat als der Lehrling. Also er ist schon auch, also er gilt schon auch als Kaiser, so ist nicht, aber eben als Unterkaiser. Der Maximian, der stammt aus der römischen Provinz Pannonia, eine Gegend, die heute so im Westen von Ungarn liegt, und stammt auch nicht aus einer adligen Familie, sondern eher so aus ärmlichen Verhältnissen. Er macht so eine Militärkarriere, so wie eben zu dieser Zeit viele Kaiser werden. Diokletian wird auf ihn aufmerksam und er nennt ihn dann eben zum Cäsar. Und nach einigen Jahren ernennt er ihn auch zum Augustus. Also es gibt dann tatsächlich zwei Kaiser. Weil der Diokletian überlegt sich das so, dass er sagt, wir teilen jetzt das Reich auf. Also der Diokletian übernimmt den östlichen Reichsteil und der Maximian bekommt den westlichen Reichsteil. Mhm. Und ab 293 stellen sich beide Cäsaren zur Seite. Bei der Tetrarchie gibt es also am Anfang zwei Seniorkaiser, die Augusti, in dem Fall also der Diokletian und der Maximian, und zwei Unterkaiser, die Cäsaren. Und alle hatten einen eigenen Reichsteil. Also wir haben jetzt vier Kaiser, aber Gesetze konnten die nur im Namen des gesamten Kollegiums erlassen.
Mhm.
Und auf die Weise hat es Diokletian jetzt also geschafft, das Reich zu stabilisieren, weil jetzt war es schwieriger für Usurpatoren, an der Macht zu bleiben, weil die Kaiser haben sich natürlich so verteilt im Reich. Im Grunde waren die halt jetzt immer so an den Reichsgrenzen und haben die Reichsgrenzen verteidigt.
Mhm.
Weil jetzt eben auch sehr viele Namen vorkommen, wiederhole ich es jetzt ein bisschen öfter, dann glaube ich, kann man sich es besser merken. Also wir haben jetzt als Augusti den Diokletian und den Maximian und als Cäsaren haben wir den Galerius und den Constantius Chlorus. Und der Maxentius ist jetzt der Sohn von Maximian, also vom Kaiser, der für den westlichen Reichsteil zuständig war. Und verheiratet war er mit Valeria Maximilla, das ist die Tochter von Galerius, also von einem der Cäsaren. Das heißt, der Maxentius, der bringt schon ein ordentliches politisches Gewicht mit. Also es war auch so angedacht, dass die Familien der Kaiser sich durch Heirat und Adoption eng miteinander verbinden. Allerdings sollte es ja bei der Tetrarchie keine dynastische Nachfolge geben. Also es sollten nicht automatisch die Söhne nachfolgen. Tja, und jetzt nach 20 Jahren an der Macht, im Jahr 305, treten die beiden Augusti, Diokletian und Maximian, tatsächlich zurück. Der Diokletian zieht sich in seine Altersresidenz zurück, das ist im heutigen Split, also in Kroatien. Und eigentlich scheint alles geregelt und stabil. Wobei man sagen muss, der Maximian, der muss gezwungen werden, zurückzutreten. Der hat sein Leben lang nicht akzeptiert, dass er auf seinen Kaisertitel freiwillig verzichten soll, was auch gleich noch zu Problemen führen wird. Aber ansonsten klappt die Machtübergabe. Also die beiden Cäsaren, Galerius und Constantius Chlorus, die rücken nach, sind jetzt die Augusti. Und jetzt ging es darum, zwei neue Cäsaren auszuwählen. Und zwei Nachkommen stehen bereit als neue Cäsaren. Der Maxentius, der Sohn von Maximian und Schwiegersohn von Galerius, also bestens vernetzt in dieser Tetrarchie. Und der zweite, der bereitsteht, ist ein gewisser Konstantin. Und der Konstantin ist der Sohn von Constantius Chlorus.
Das widerspricht eigentlich dann auch wieder dem Prinzip, oder?
Ganz genau. Und deshalb bleibt Diokletian konsequent und sagt, nee, es gibt hier keine dynastische Nachfolge und beide werden nicht berücksichtigt. Stattdessen werden zwei ausgewählt, die bislang noch gar nicht in Erscheinung getreten sind, nämlich der Severus und der Maximinus. Diese nicht-dynastische Nachfolgeregelung, die führt jetzt nach der Abdankung von Diokletian zu erheblichen Konflikten und letztlich auch zu neuen Bürgerkriegen, weil Maxentius und Konstantin sind natürlich tief enttäuscht, dass sie nicht ausgewählt werden, aber für einen ersten Moment akzeptieren sie das mal. Was auch interessant ist an dieser Tetrarchie ist, alle vier Tetrarchenkaiser, die haben Provinzhauptstädte. Aber keiner davon hatte seine Residenz in Rom. Und Rom war ja immer noch Hauptstadt und auch so ideelles Zentrum des Reichs. Aber es hat einen bestimmten Grund, dass keiner davon wirklich Rom wählt als Residenz. Und zwar, weil die vier sollten ja gleichberechtigt sein. Und wenn einer in Rom gewesen wäre, dann hätte ihm das so viel, oder die Stadt hätte ihm so viel Autorität verliehen, dass er über den anderen gestanden wäre. Und deshalb hat eben, um das zu verhindern, hat man eben gesagt, okay, keiner von euch geht nach Rom. Und gleichzeitig lässt sich aber auch oft nicht so eindeutig sagen, was denn jetzt die Residenzstädte tatsächlich waren, weil die Kaiser waren permanent unterwegs. Also die haben sich im Grunde ja an den Reichsgrenzen verteilt, um eben dann für Stabilität zu sorgen. Hat auch funktioniert, also es kam auch zu weniger Usurpationen, aber die waren die ganze Zeit damit beschäftigt, die Grenzen zu verteidigen und waren deshalb auch ständig unterwegs. Bei Maximian geht man zum Beispiel davon aus, dass Mailand seine wichtigste Residenzstadt war. Bei Diokletian war es wohl Nikomedia, das ist in der heutigen Türkei in der Nähe vom Schwarzen Meer. Bei Galerius war es Thessaloniki, also Griechenland. Und Constantius, wie sein Sohn Konstantin auch, die waren in Augusta Treverorum. Weißt du, was das für eine Stadt ist?
Nein.
Das heutige Trier.
Ah ja, okay, ja, könnte man rauslesen.
Der Stress fängt jetzt eigentlich nicht direkt nach der Abdankung von Diokletian und Maximian an, sondern der Stress fängt ein Jahr später an, nämlich im Jahr 306. Da stirbt nämlich der Kaiser, Constantius Chlorus.
Der Stress. Ist das die Formulierung, die man gemeinhin in der Geschichtswissenschaft diesbezüglich verwendet?
Das ist der offizielle Begriff, Stress.
Sehr gut.
Genau, also das Stressjahr 306.
Das berühmte Stressjahr. Sehr gut.
Also da stirbt der Kaiser Constantius Chlorus. Und eigentlich hätte ja jetzt einer der Cäsaren, nämlich Severus, als Augustus nachfolgen sollen. Aber das Heer ruft den Sohn von Constantius Chlorus, den Konstantin, zum Augustus aus. Und sie einigen sich jetzt auf einen Kompromiss. Sie sagen, okay, Severus wird Augustus. Und Konstantin wird neuer Cäsar. Also sie geben ihm die vakante Stelle, also sein Vater stirbt, der Severus rückt nach als Augustus und Konstantin bekommt die Cäsarenstelle. Damit gibt sich der Konstantin erstmal zufrieden, weil er auch weiß, okay, das ist nur eine Frage der Zeit, ich steige dann ja auch auf zum Augustus. Aber einer ist damit sehr unzufrieden, nämlich der Maxentius, weil er sagt, Moment mal, mein Vater, der war ja ebenfalls Augustus und mir steht der Posten ebenfalls zu. Und deshalb wartet er jetzt auf seine Chance und die kommt sehr bald, weil die Tetrarchen, die ziehen den Zorn der römischen Bevölkerung auf sich, weil sie nämlich die Steuerprivilegien der Stadt abschaffen und die Prätorianer abziehen wollen. Also die Leute, die in Rom wohnen, die bangen um ihre Sonderstellung. Die Prätorianer waren so eine kaiserliche Leibgarde, so eine Schutztruppe für den Kaiser und waren auch lange Zeit die einzigen Truppen, die in der Stadt Waffen tragen durften. Allerdings, mit dem Wegzug des Kaisers aus der Stadt haben sie eigentlich ja ihre Existenzberechtigung verloren.
Außerdem waren sie ja auch in den Jahrhunderten zuvor einige Male dafür verantwortlich, dass regierende Kaiser sterben.
Oh ja, das stimmt.
Aber da auch ganz schön mitgemischt. Also gerade bei diesen, ich glaube auch vor allem bei den Soldatenkaisern, oder?
Genau, ja, das kann gut sein. Und wir werden es auch gleich sehen, dass die Prätorianer jetzt einen neuen Kaiser erheben. Wenn man in der Antike in Rom gelebt hat, dann hatte man schon einige Privilegien und Ansprüche. Also es gab keine Kopfsteuer zum Beispiel. Man hat Brot und Schweinefleisch bekommen. Also es war auch sehr teuer, die Stadt zu versorgen. Und man hat ständig Spiele veranstalten müssen. Sogar noch während der Schlacht an der Milvischen Brücke, also zu der Zeit, hat Maxentius noch Spiele veranstaltet in der Stadt. Jedenfalls, die römische Stadtbevölkerung begehrt auf und Maxentius nutzt die Gunst der Stunde und lässt sich von den Prätorianern in Rom am 28. Oktober 306 zum Kaiser ausrufen. Es gibt jetzt also wieder einen Kaiser in Rom, nachdem jahrzehntelang jetzt kein Kaiser in Rom war. Allerdings, die Tetrarchenkaiser erkennen ihn natürlich nicht an. Also für sie ist er ein Usurpator, den sie jetzt bekämpfen. Einer der Kaiser bekommt die Aufgabe, sich um den Maxentius zu kümmern und zieht mit seinem Heer im Jahr 307 Richtung Rom, und zwar ist es der Severus. Und eigentlich rechnen alle mit einem Sieg über Maxentius, weil er ja nur ein recht kleines Heer hatte, also im Grunde nur die Prätorianer. Allerdings greift jetzt sein Vater Maximian mit ein. Der kommt nicht nur nach Rom, um seinen Sohn zu unterstützen, sondern er tritt auch wieder als Augustus auf. Und das führt dazu, dass große Truppenteile von Severus überlaufen zu Maximian, weil Maximian war ja der Kaiser für den Westen des Reiches zuständig waren. Das heißt, die Truppenteile waren ihm auch noch treu ergeben und die laufen jetzt über zu ihm. Severus muss sich dann nach Ravenna zurückziehen, wo er dann gefangen genommen wird und kurz darauf stirbt er dann am 15. September 307. Damit hat Maxentius seinen Herrschaftsbereich enorm vergrößert und im Prinzip hat er jetzt ganz Italien unter seiner Kontrolle. Und außerdem gibt es jetzt wieder eine vakante Stelle in der Tetrarchie durch den Tod von Severus. Die übrigen Kaiser wollen sich das aber nicht gefallen lassen. Also als nächstes zieht jetzt Galerius, der nächste Kaiser, mit seinem Heer nach Rom. Aber wie Severus laufen auch bei ihm seine Truppen über zu Maxentius, beziehungsweise zu Maximian. Und Galerius bleibt daher nur der Rückzug. Also zwei Kaiser konnten jetzt den Maxentius nicht bezwingen. Was vor allem daran lag, dass er in Rom so einen starken Rückhalt hatte und eben von seinem Vater unterstützt wurde.
Ja.
Und jetzt sucht Maxentius den Kontakt zu Konstantin. Und Konstantin, der ist gerade in Gallien unterwegs und versucht mit ihm eine Allianz zu schmieden. Weil er sagt, okay, es gibt hier eine vakante Stelle, die beiden Kaiser konnten mich nicht schlagen, also trete ich mal in Kontakt zu Konstantin, vielleicht werde ich dann akzeptiert als Kaiser. Und er schickt seinen Vater, Maximian, und der fragt bei Konstantin erstmal nach, ob Konstantin vielleicht die Fausta heiraten will. Das ist seine Tochter, also die Schwester von Maxentius. Konstantin sagt zu und trennt sich von seiner bisherigen Frau, der Minervina. Das heißt, die beiden, die jetzt dann gleich zu Erzfeinden werden, die sind jetzt erstmal verschwägert.
Ist ja auch nicht unüblich eigentlich, dass man sich sowohl mit Freund als auch mit Feind verheiratet bzw. verschwägert.
Genau, das war durchaus ja so angedacht, um da die Netzwerke zu schmieden. Allerdings klappt es jetzt nicht so, wie er hofft. Es ist nämlich so, es folgt jetzt gleich die nächste Wendung. Maximian kommt zurück nach Rom und es kommt zum Streit mit seinem Sohn, mit Maxentius. Die beiden überwerfen sich. Und erstaunlicherweise kann sich jetzt Maxentius durchsetzen gegen seinen Vater. Der flieht nämlich aus der Stadt. Und wo geht er hin? Zu Konstantin nach Gallien.
Geht er mit all den Truppen, die zu ihm übergelaufen sind, oder laufen die ja zu seinem Sohn über?
Nee, genau, die Truppen bleiben bei ihm. Weil deshalb würde man auch eigentlich erwarten oder hätte man erwartet, dass sich der Maxentius nicht durchsetzen kann gegen seinen Vater, wenn die Truppen ihm loyal gegenüber gewesen wären. Aber offenbar war das nicht der Fall.
Okay.
Und jetzt, also wir sind im Jahr 308, ist Diokletian, der eigentlich in seinem Alterssitz in Split sitzt, der ist jetzt genervt von diesem Wirrwarr und unterbricht seine Altersruhe und beruft im Jahr 308 eine Kaiserkonferenz ein, und zwar in Carnuntum.
Carnuntum.
Heutige Römerstadt Carnuntum, die kennst du wahrscheinlich.
Schon mal gehört, ja.
Du warst bestimmt auch schon dort, oder?
Ich glaube schon, ja. Ich kann es nicht einmal bezeugen, aber ich glaube als Kind glaube ich schon, ja.
Liegt so an der Donau zwischen Wien und Bratislava. Und auf dieser Kaiserkonferenz von Carnuntum im Jahr 308 tritt Diokletian nochmal politisch in Erscheinung. Der Maximian reist auch an, aber das Ergebnis des Treffens ist für ihn recht enttäuschend. Er wird nämlich nicht nochmal zum Augustus ernannt, sondern er wird zum Rücktritt gezwungen. Also er darf sich nicht weiter Augustus nennen. Aber es passiert noch was. Es gibt ja eine vakante Kaiserstelle durch den Tod von Severus. Und die bekommt jetzt nicht Konstantin, wie man es eigentlich erwarten würde, weil er war ja schon Cäsar und er rückt nicht auf, sondern sie entscheiden sich für einen gewissen Licinius. Und der tritt vorher noch gar nicht so richtig in Erscheinung. Und es war auch neu für die Tetrarchie, weil der wird jetzt Augustus, obwohl er vorher gar nicht Cäsar war. Also bislang war es immer so, erst Cäsar und dann Augustus. Aber in dem Fall Licinius wird sofort als Augustus hier aufgenommen.
Ich meine, das ganze System ist ja jetzt schon am Arsch, oder?
Ja.
Wenn wir uns ehrlich sind. Also die muss man da jetzt noch auf die Formalitäten achten.
Ja.
Der Typ hat sich in Rom selber zum Kaiser nennen lassen.
Absolut, stimmt schon. Aber Diokletian, glaube ich, hat schon noch die Hoffnung, so wir können das System jetzt noch stabilisieren. Es hat ja doch fast 20 Jahre funktioniert. Aber jetzt gerade dadurch, dass sie den Licinius zum Augustus machen, hat er den Zorn von Maximian und von Konstantin auf sich gezogen. Der Maxentius macht sich jetzt sowieso keine Hoffnung, dass der Diokletian ihn anerkennt. Aber der neue Augustus hat gleich eine schwierige Aufgabe, denn ihm kommt es nämlich zu, dass er sich um den Maxentius kümmern soll und ihn niederwerfen soll. Ist jetzt auch keine Aufgabe, worum ihn die anderen beneidet haben, weil immerhin sind schon zwei Kaiser daran gescheitert, ihn zu stürzen. Deshalb ist der Licinius jetzt auch erstmal zurückhaltend. Also der zieht jetzt nicht gleich los mit seinem Heer. Aber was anderes passiert noch, der Maximian, also sein Vater, lebt ja inzwischen bei Konstantin in Gallien und er kann es immer noch nicht akzeptieren. Er musste ja bei dieser Kaiserkonferenz wieder zurücktreten als Augustus, aber er kann immer noch nicht akzeptieren, dass er kein Kaiser mehr ist und lässt sich dort jetzt in Gallien wieder zum Augustus ausrufen. Und jetzt reicht es dem Konstantin. Der zieht mit seinen Truppen gegen ihn, belagert dann Massilia, das ist das heutige Marseille, und dort kommt dann Maximian zu Tode. Also innerhalb der Tetrarchie, wie man jetzt schon merkt, nehmen die Spannungen und die Machtkämpfe immer mehr zu. Und um das auszugleichen, beschließen sie dann im Jahr 310, dass die Cäsaren auch zu Augusti werden. Es gibt jetzt nur noch 4 Augusti und nicht mehr 2 Augusti und 2 Cäsaren. Der Konstantin, der Maximinus Daya sind jetzt also auch Augusti. Aber es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Also wir haben jetzt 310, jetzt haben wir 4 Kaiser, also 4 Augusti. Ein Jahr später, 311, stirbt der dienstälteste Tetrarch, der Galerius. Und ab jetzt geht es eigentlich nicht mehr darum, wie man die Stelle nachbesetzt, sondern ab jetzt geht es nur noch darum, wer bleibt am Ende übrig. Daher verbündet sich jetzt Konstantin mit dem Licinius gegen den Maximinus Daya. Und das spielt wiederum dem Maxentius in die Hände, weil der sagt, na gut, wenn die beiden sich verbünden, dann versuche ich ein Bündnis mit dem Maximinus Daya zu machen und habe damit die Chance, vielleicht offiziell anerkannt zu werden. Er sucht also den Kontakt zu Maximinus Daya, bietet ihm ein Bündnis an, das sie dann auch tatsächlich heimlich abschließen. Licinius und Konstantin wollen aber natürlich verhindern auf der anderen Seite, dass die beiden ein Bündnis abschließen. Und deshalb sagt der Licinius jetzt, der eigentlich die Aufgabe hatte, den Maxentius niederzuwerfen, der sagt zu Konstantin, hey, weißt was, zieh du bitte nach Rom und stoß den Usurpator dort vom Thron. Und jetzt kommen wir endlich zurück zum Anfang meiner Folge, Richard. Wir sind jetzt im Jahr 312. Konstantin zieht also Richtung Rom und soll dort den Maxentius vom Thron stoßen. Jetzt kommt es also zur Schlacht an der Milvischen Brücke. Eine Schlacht, deren Auswirkungen die Geschichte des Römischen Reichs stärker prägen wird, als man zu dem Zeitpunkt absehen konnte. Es gibt eine Sache, die ist seltsam an der Geschichte oder an dieser Schlacht. Und da rätselt die Forschung auch heute noch. Es ist nämlich so, dass Konstantin mit seinem Heer von Oberitalien nach Rom zieht. Und dort hat Maxentius schon viele seine Truppen verteilt und zahlenmäßig waren sie den Truppen von Konstantin weit überlegen. Trotzdem gelingt es aber dem Konstantin recht schnell Richtung Rom vorzurücken und da trifft jetzt Maxentius eine seltsame Entscheidung. Und die konnten sich auch schon die Zeitgenossen nicht wirklich erklären, weil nämlich statt im gut geschützten und befestigten Rom zu bleiben und abzuwarten, sucht er die Feldschlacht. Und die Stadt war eigentlich gut befestigt und Konstantin hätte sie lang belagern müssen, um sie einzunehmen. Was ja ein großes Risiko gewesen wäre für den Konstantin. Also es hätten Seuchen ausbrechen können, hätten Aufstände unter seinen Soldaten ausbrechen können. Also es wäre ein strategischer Vorteil gewesen, für den Maxentius einfach nichts zu machen. Es gibt zwei Theorien, warum er aus der Stadt geht. Zum einen könnte es mit dem Datum zu tun haben. Es ist der 28. Oktober. Also es ist der Tag seines Amtsantritts, daher auch sein Glückstag.
Well.
Ja, wird es falsch herausstellen. Aber zum anderen könnte es auch sein, dass er auch mal einen Erfolg als Feldherr vorweisen können wollte. Weil bislang kann er da noch nichts vorweisen. Also die beiden Kaiser, die hat er besiegt, weil die Truppen übergelaufen sind. Nicht, weil er sie am Feld besiegt hat. Und Konstantin hingegen war halt als Feldherr sehr erfolgreich. Also in Gallien war er sehr erfolgreich. Jetzt zieht er auch wirklich ohne Probleme durch Oberitalien und hat ihm unter Beweis gestellt, dass er ein sehr erfolgreicher Feldherr ist.
Man hat wahrscheinlich auch so mit seiner Legitimation zu tun, oder?
Genau.
Also nicht
genau.
Nur für sich, sondern auch, weil er wird ja quasi von Soldaten zum Kaiser befördert, oder?
Genau.
Das heißt, er muss da auch zeigen, dass er das auch kann.
Ganz genau. Also eventuell will er sich eben da beweisen und will zeigen, dass er eben da auch mithalten kann mit dem Konstantin. Und es verläuft dann so. Der Maxentius, der lässt die Milvische Brücke abreißen. Und mit einer Hilfsbrücke zieht dann sein Heer über den Tiber. Und der Plan war vermutlich, dass er die Truppen von Konstantin, also die kommen von Norden und gehen also Richtung Tiber und hätten dann die Milvische Brücke überqueren müssen, um dann in die Stadt zu kommen. Und die Milvische Brücke haben sie also abreißen lassen. Und der Plan war wohl, dass sie dann die Truppen von Konstantin einkesseln zwischen sich und dem Tiber. Also dass sie eben noch weiter nach Norden ziehen und dann die Truppen Konstantins eben nach Süden fliehen müssen, um dann eben auf den Tiber zu stoßen, über den sie dann nicht drüber können. Aber das klappt überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sie sind jetzt diejenigen, die Richtung Tiber gedrängt werden. Also sie schaffen es nicht, das Heer einzukesseln. Und unter den Soldaten bricht dann Panik aus. Die Soldaten fliehen Richtung Süden und die meisten von ihnen ertrinken im Tiber, so wie auch der Maxentius. Und es scheint auch gar keine Schlacht an der Milvischen Brücke gegeben zu haben, sondern eher, sie werden so zurückgedrängt, die Brücke gibt es nicht mehr, weil sie sich selber zerstört haben und sie ertrinken dann im Tiber. Also vielleicht hatte Maxentius den Plan, Konstantin da in eine Falle zu locken. Wenn es so war, dann ist er in seine eigene Falle getappt. Am nächsten Tag zieht Konstantin jetzt triumphal in Rom ein, mit dem Kopf von Maxentius aufgespießt auf einer Lanze. Und jetzt ist Konstantin der alleinige Herrscher im römischen Westreich. Maxentius war insgesamt 6 Jahre an der Macht, also zwischen 306 und 312. Und er ist nie als Mitkaiser von der Tetrarchie anerkannt worden. Er war immer nur Usurpator. Und er geht jetzt auch in der Geschichtsschreibung ein wenig unter, weil es gibt praktisch keine überlieferte Quelle, die ihn nicht in ein schlechtes Licht drückt. Also der Bischof Eusebius, einer der ersten, der eine Kirchengeschichte schreibt, und daher den Konstantin sehr abfeiert. Konstantin eben ja der erste christliche Kaiser wird. Mhm. Und der Eusebius, der ist eine der besten Quellen, die wir haben. Und er schreibt über den Maxentius: Er verfiel in jeden Frevel, ließ keine gottlose und freche Tat unverübt und beginnt Ehebrüche und Schändungen aller Art. Und das ist so ungefähr das Level, wie über ihn in den Quellen, die wir haben, berichtet wird.
Hm. Immer ein bisschen schwierig.
Ganz genau, weil wir natürlich vor allem die christlichen Quellen haben. Und er wird halt beschrieben als das letzte Hindernis, das Konstantin auf dem Weg zur Herrschaft über den Westen des Reichs überwinden muss.
Mhm.
Und interessant ist, Maxentius war nach einem halben Jahrhundert der erste Kaiser, der sich überhaupt wieder für längere Zeit in Rom aufgehalten hat. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Maxentius in Rom einen großen Rückhalt hatte. Also durch die Prätorianer zum Beispiel, die ihn ja zum Kaiser ernannt haben, aber auch sonst sind in seiner Regierungszeit keine Aufstände in Rom bekannt, was dafür spricht, dass er eben sehr beliebt war in der Bevölkerung.
Mhm.
Und was man vor allem auch merkt, ist, dass er eines der größten Bauprogramme in Rom startet, das es dort bis dahin überhaupt gegeben hat. Also er ist einer der größten antiken Bauherren Roms gewesen, womit er natürlich seine Herrschaft legitimiert hat. Also Rom, eben dieses Prestige und die Tradition, die die Stadt mitgebracht hat, auf die hat er quasi gesetzt. Also er war halt dadurch nicht irgendein Usurpator, der halt irgendwo in der Provinz gesessen ist, sondern er war halt der Usurpator oder der Kaiser, der halt wirklich in der Hauptstadt des Imperiums war.
Mhm.
Und auch interessant, weil er war quasi kein legitimer Kaiser, aber die legitimen Kaiser hatten im Grunde wenig Bezug zu Rom. Und vermutlich deshalb startet er auch so ein großes Bauprojekt oder Bauprogramm. Also er lässt ganz viel renovieren, neu bauen. Er ist eben einer der größten kaiserlichen Bauherren in Rom. Vor allem sticht ein Bauwerk besonders hervor, das ist die Maxentius-Basilika. Die habe ich ganz am Anfang schon erwähnt. Ist vermutlich so eine Audienzhalle und wirklich riesig. Ungefähr ein Drittel davon ist immer noch erhalten. Also wer übers Forum Romanum geht, sollte sich die anschauen. Wenn ich da bin, schaue ich es mir auch an. Ich habe es damals tatsächlich verpasst, weil ich Maxentius nicht kannte.
Hm.
Eingeweiht wird die Maxentius-Basilika dann aber erst unter Konstantin, also die war noch nicht ganz fertig, bevor er gestorben ist, wird aber dann natürlich erstmal umgewidmet, weil den Maxentius trifft natürlich, wie man sich vorstellen kann, die Damnatio Memoriae. Also alles, was an ihn erinnert, muss erstmal vernichtet werden.
Ja, außer es ist was Schlechtes,
ganz
was
genau.
Man über ihn schreiben kann.
Ganz genau. Also Maxentius hat einen wesentlichen Anteil daran, dass die Tetrarchie am Ende zerschlagen wird und ihr Ende findet. Und das tut sie dann, nachdem sich Konstantin gegen alle Kaiser und Usurpatoren dann durchsetzt. Und er löst dann auch übrigens, als er dann in die Stadt kommt, gleich die Prätorianergarde auf.
Mhm.
Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Quellen den Maxentius so verurteilen. Und das liegt daran, dass sie den Konstantin besonders abfeiern. Natürlich eben, weil er der erste christliche Kaiser wird. Aber der Maxentius ist damit der Erste, der offiziell im Namen Christi besiegt wird.
Mhm.
Konstantin gilt ja als der erste christliche Kaiser und die Schlacht an der Milvischen Brücke wird in den Quellen und der konstantinischen Propaganda häufig als Schlüsselerlebnis dargestellt. Also diese Schlacht steht am Beginn der sogenannten konstantinischen Wende. Damit ist also die Hinwendung des Kaisers zum Christentum gemeint. Und in den Quellen wird die Schlacht an der Milvischen Brücke daher so als Bekehrungserlebnis erwähnt. Also in der Forschung geht man zwar davon aus, dass das schon ein längerer Prozess war und es nicht ein Ereignis war, das das ausgelöst hat. Und es gibt auch, wenn man sich so die Quellen anschaut, sehr unterschiedliche Darstellungen, was da passiert sein soll. Also es ist auf jeden Fall so, in den Quellen ist von einem göttlichen Zeichen die Rede, das Konstantin vor der Schlacht sieht.
Mhm.
Bei Lactantius zum Beispiel, der heißt, der Konstantin hätte eine Erscheinung im Traum gehabt, in der er, wie es heißt, angewiesen wurde, das himmlische Zeichen Gottes auf die Schilde der Soldaten malen zu lassen. Und damit ist das Christusmonogramm gemeint, also das übereinander geschriebene X und P. Das für die ersten beiden Buchstaben für das griechische Wort Christus steht. Und Eusebius, den ich schon genannt habe, der erzählt von einer Himmelserscheinung in Form eines Kreuzes. Also der Konstantin hat mit dem Heer gegen Mittag ein Kreuz aus Licht über der Sonne gesehen. Und weil er erstmal nichts damit anfangen kann, mit diesem Zeichen, wird es ihm in der Nacht vor der Schlacht im Traum von Jesus erklärt. Und Jesus erklärt ihm, dass er dieses Zeichen, also das Kreuz, gegen seine Feinde einsetzen soll. Und er sagt es mit den Worten in hoc signo vinces, also durch dieses Siege, also durch dieses Kreuz. Weshalb dann die Soldaten ihm angewiesen werden, das auf ihre Schilde zu malen. Und daher ist eben die Schlacht an der Milvischen Brücke eben so der Startpunkt oder so einer der wichtigen Momente dieser konstantinischen Wende und der Durchsetzung dann des Christentums im Römischen Reich.
Mhm.
Interessant ist, der Übergang zum Christentum kommt jetzt also bei Konstantin durch ein Zeichen, das er bei der Sonne sieht. Und das ist deshalb so interessant, weil Konstantin eigentlich seit seiner Jugend bekannt ist als Verehrer von Sol, also dem Sonnengott der römischen Mythologie. Also Sol Invictus hat es geheißen, die unbesiegbare Sonne.
Mhm.
Und dieses Zeichen eben wandelt sich jetzt also von Sol, das deutet er jetzt quasi christlich. So kommt also dann dieser Übergang zustande von eben der Verehrung der römischen Mythologie dann hin zum Christentum.
Mhm.
Also in Zukunft jetzt, also ab 312, wendet sich Konstantin dem Christentum zu, weil eben Konstantin diesen Sieg an der Milvischen Brücke auf den Beistand des christlichen Gottes zurückführt. Es gibt allerdings kontroverse Diskussionen in der Forschung darüber, inwieweit er sich da wirklich schon mit dem christlichen Glauben identifiziert.
Ja, ich meine, solche Dinge, die ist ja nicht selten, dass das dann im Nachhinein so ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückdatiert wird oder das
genau.
Ist einfach da ein richtiger Ausgangspunkt gesucht, wo man das festmachen kann und da bietet sich das natürlich sehr gut an.
Ganz genau. Also man muss da schon mitbedenken, dass es die Quellen ja dann auch das Ganze ausschmücken in den nächsten Jahrhunderten. Aber jetzt wird auch klar, warum der Maxentius so besonders schlecht wegkommt in den Quellen, weil eben der Konstantin auch sehr stark überhöht wird.
Mhm.
Also alle Berichte über die Schlacht und die Wunderzeichen werden natürlich sehr ausgeschmückt und sind eben Teil der konstantinischen Herrschaftspropaganda.
Mhm.
Aber diese Schlacht an der Milvischen Brücke gilt daher eben als der erste Sieg im Zeichen des christlichen Kreuzes. Und weil Konstantin damit den westlichen Teil des Reichs beherrscht, macht er Rom damit im Grunde zur Hauptstadt des Christentums.
Huh.
Weil Hauptstadt des römischen Imperiums wird zukünftig eine andere Stadt, nämlich Konstantinopel, das er gründet.
Ja.
Um die Geschichte noch abzurunden, also ab 324, also 12 Jahre später, so lange braucht er noch nach dem Sieg über Maxentius, um sich endgültig durchzusetzen. Ab dann regiert er als alleiniger Augustus und verlegt dann eben die Residenz in den Osten des Reichs. Und mit ihm beginnt eben auch dann am Ende der Aufstieg des Christentums zur wichtigsten Religion im Imperium Romanum. Tja, Richard, das war meine Geschichte über Maxentius, den letzten Kaiser in Rom und der erste Feldherr, der im Zeichen des christlichen Kreuzes besiegt wurde.
Sehr interessant vor allem. Das ist eine gute weitere Geschichte in unserem antike Flickenteppich.
Oh ja.
Also vor allem diese Zeit, also Kaiserzeit beziehungsweise späte Kaiserzeit und dann also im Spätantike, frühes Mittelalter, da haben wir jetzt tatsächlich schon einige Sachen gemacht, oder?
Mhm. Ja, das stimmt.
Also so langsam füllt sich das hier auf, sodass man fast irgendwann einmal tatsächlich mit unseren römischen Spätantike Folgen so eine Art Timeline machen.
Das stimmt. Ja, das bietet sich ja auch so ein bisschen an, diese Zeit der Spätantike, weil da so viele Umbrüche passieren, dass man die bieten sich für die Geschichten immer ganz gut an.
Ja, eben und vor allem dann auch, wenn es dann um das Christentum geht und wie es verbreitet wird und so weiter. Also das wirklich so diese Dinge, die rausgehen aus dem, was wir immer so in erster Linie mit der Antike in Verbindung bringen und dann mehr schon in diese Welt, in der wir heute leben eigentlich.
Naja, genau, ja.
Auch wenn es dann natürlich noch eine Zeit lang dauert. Aber ja, deswegen habe ich ja grundsätzlich auch immer die Spätantike beziehungsweise das frühe Mittelalter so interessant gefunden. Weil hier Weichen gestellt werden, ja. Deren Folgen wir heute halt noch immer spüren.
Naja, stimmt. Du hast ja auch deine Magisterarbeit über die...
Ist korrekt.
Über die Merowinger, ne? Das waren also dann das frühe Mittelalter.
Das war das frühe Mittelalter, also ein paar hundert Jahre später noch als dieser Zeitraum, in dem du jetzt, aber quasi auch mehr oder weniger das Resultat dessen, was dann eben mit Westrom passiert.
Ja, ja.
Also diese neuen Strukturen, die ja auch zu jener Zeit noch immer sehr beeinflusst waren von Rom, aber eben dann sich vermengt haben mit anderen, wie zum Beispiel den Franken und ihren Herrschaftsformen.
Ja.
So als Exkurs hier. Aber na, finde ich sehr spannend. Sehr schöne Geschichte. Ich, wie immer, beeindruckt davon, wie du diese Namensvielfalt, wie soll ich sagen, gebändigt hast.
Ja? Ja.
Und so transportieren hast können, dass einem nicht der Kopf raucht vor lauter unterschiedlichen Namen. Ich meine, bei den Augusti und den Cäsaren, da hilft es natürlich auch nicht, dass die alle so ein bisschen ähnlich heißen.
Ja, das stimmt.
Also Vater und Sohn, auch beim Konstantin.
Genau, der Konstantin hat er auch. Da war der Constantius Chlorus, genau, ja.
Ja. Aber sehr gut. Freut mich sehr, dass ich jetzt hier diesen, weil ich habe tatsächlich über den Maxentius nichts gewusst und auch mein Wissen über die Tetrarchie ist schemenhaft. Ja. Da habe ich jetzt einiges mehr dazugelernt. Vielen herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
War das ein Hinweis?
Ja, es war ein Hinweis und zwar habe ich den bekommen von Johannes. Und Johannes, der studiert an der Uni Münster und hat mir seine Hausarbeit über Maxentius geschickt.
Ah, hervorragend.
Und
dass man einmal nach Literatur suchen muss.
Oh ja, weil du Literatur sagst, genau, da kann ich ein Buch sehr empfehlen. Und zwar ist es von Hartmut Lepin und Hauke Ziemsen. Und Hauke Ziemsen hat auch eine Dissertation über Maxentius geschrieben, aber mit Fokus auf die Bautätigkeit in Rom. Deshalb habe ich das auch immer wieder so betont. Das Buch, das sie aber gemeinsam geschrieben haben, also das er mit dem Althistoriker Hartmut Lepin gemacht hat, das heißt Maxentius, der letzte Kaiser in Rom. Und das ist sehr gut, da kann ich sehr empfehlen, weil es ist gleichzeitig auch ein Bildband. Also da bekommt man die ganzen Sachen auch zu sehen, was sehr, sehr, sehr spannend war zu lesen.
Mhm. Eine Sache, die mir vorher noch eingefallen ist, als du darüber gesprochen hast, dass er eben, als er in Rom war, so viel gebaut hat und so weiter. Und das natürlich einerseits so, um seine Legitimation irgendwie zu stärken, beziehungsweise auch für die Nachwelt dann noch was überzulassen. Aber war das wahrscheinlich auch so ein bisschen etwas, was er gemacht hat, um sich in der Bevölkerung beliebt zu machen, oder?
Genau.
Also so, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die römische Bevölkerung oder die Bevölkerung in der Stadt Rom, dass die ja wahrscheinlich gar kein so großes Problem damit gehabt haben, dass sie jetzt endlich auch wieder einen Kaiser in der Stadt haben, oder?
Ganz genau. Also, weil sie sind ja auch ein bisschen vernachlässigt worden und gerade auch die Bautätigkeit. Also ganz viel von dem, was er macht, sind auch keine Neubauten, sondern er versucht eben auch Sachen nochmal zu renovieren und neu zu gestalten, weil eben die letzten Jahrzehnte weniger passiert ist oder eben nichts passiert ist.
Also so ein bisschen Kaiser der Herzen, oder?
Ja, aber das macht es auch übrigens, das habe ich auch in dieser Dissertation sehr spannend gefunden. Es ist auch super schwer zu sagen, was er denn tatsächlich alles gebaut hat, weil eben es waren nicht alles Neubauten, sondern es waren eben auch Umbauten. Und da eben dann zu sagen, okay, das stammt jetzt von Maxentius und das nicht, das ist halt schwer zu sagen.
Ja, und vor allem sind danach wahrscheinlich viele Dinge umgewidmet worden, oder?
Ganz genau, genau.
Also nicht nur die Basilika, sondern halt auch anderes so. Ja, das hat der renoviert, na, da tun wir jetzt meinen Namen drauf.
Ganz genau, wie es Konstantin dann ja auch macht. Also Konstantin widmet ja dann die Maxentius-Basilika um. Mhm. Man muss dann eben zeigen, so, okay, diese Ziegel hat man zu dem Zeitpunkt da benutzt und so, deshalb muss das da passiert sein. Also es ist sehr komplex.
Ja. Auch diese grundsätzliche Frage, und das ist ja auch was, mit dem wir uns ständig beschäftigen, wenn wir Geschichten vorbereiten und wenn wir Literatur verwenden, vor allem wenn wir Primärquellen uns anschauen, wie das dann tatsächlich läuft, wie jemand dargestellt wird und was ausgelassen wird oder was einfach nicht mehr existiert.
Ja.
Und ist ja quasi der zentrale Aspekt von Quellenkritik. Also ich kenne das eben auch vor allem, also im akademischen Kontext aus meiner Diplomarbeit, weil da die Hauptquelle Gregor von Tours war. Und bei Gregor von Tours, da ist natürlich auch immer die Frage gewesen, als er das geschrieben hat, wer war da jetzt gerade der König für den, also der quasi über Tours geherrscht hat zu jener Zeit, dass man weiß, hat es deswegen zu jenem Zeitpunkt so geschrieben, weil der gerade an der Macht war und auch umgekehrt. Nicht mehr an der Macht ist, kommt er deswegen schlecht weg und solche Dinge.
Ja.
Und das ist bei Maxentius natürlich auch noch im größeren Rahmen. Ja, da ist dann Kaiser, der über wie viele Jahre waren es? 6?
Genau, ja, 6 Jahre.
Über 6 Jahre regiert und alles, was in den Quellen dann über ihn geschrieben wird, ist nur verwerflich.
Ja, genau.
Das finde ich ist ein gutes Beispiel dafür, wie man dann auch tatsächlich Quellen lesen muss und wie man solche Darstellungen, die dann ja auch tradiert werden über die Jahrhunderte und verfestigt, wie man die dann wieder so ein bisschen aufdröseln muss. Ja. Und deswegen finde ich auch Forschung, was die Antike angeht, heutzutage noch immer sehr spannend. Also nicht heutzutage noch immer, sondern dass auch heutzutage noch immer in diesem Bereich geforscht werden muss, damit man diese lang tradierten Geschichten, die über viele Leute aus der Antike existieren, vielleicht wieder ins richtige Licht rücken kann.
Und gerade auch dann mit anderen Quellen da nochmal so zu vergleichen. Also das macht eben der Hauke Ziemsen, dass er sagt, okay, ich gucke mir jetzt mal nur die Bautätigkeit an und komme dann quasi nochmal zu den Quellen und schaue mir das nochmal an, wie man da vielleicht nochmal so ihn in ein anderes Licht rücken kann.
Mhm.
Was mich sehr fasziniert hat an der Geschichte ist, dass wirklich, also ich meine, das waren Diokletian und diese Tetrarchenkaiser, die haben sich quasi von Rom verabschiedet, obwohl Rom, ich meine, das muss man sich ja vorstellen, Rom war die Jahrhunderte vorher, war die Stadt überhaupt.
Mhm.
Und die verzichten freiwillig auf Rom und gehen quasi in die Provinz und lassen aber quasi dieses ideale Zentrum, das eigentlich ja für das Imperium Romanum steht, so ein bisschen im Stich. Das fand ich sehr faszinierend.
Ja, ich meine, wenn es die Auflage ist, ja, dass du Teil dieser Tetrarchie sein kannst, dann fügst dich halt. Ich meine, wir sehen ja an dieser ganzen Geschichte dann auch, was passiert, wenn diese Dinge nicht eingehalten werden. Ja, sobald einer irgendwie da einen Dorn reinsticht, so wie der Maxentius, dann beginnt das Ganze schon zu bröckeln. Und am Schluss hast du dann wieder einen Kaiser in Rom, der über das ganze Reich herrscht.
Das stimmt. Aber dass es halt auch funktioniert, das Ganze ideell woanders hin zu verpflanzen. Ich meine, dem Konstantin gelingt es dann mit Konstantinopel. Ich meine, da lebt ja im Grunde das Römische Reich quasi weiter, aber völlig an einem anderen Ort und in einem ganz anderen Kontext. Also, dass das funktioniert, fasziniert mich total.
Ja. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich auch hier uns vor Augen führen, dass das diese Zeiträume, ja, das passiert nicht innerhalb eines Jahres.
Oder so, ja, das stimmt.
Also das sind Dinge, wir kriegen das, wenn wir drüber nachlesen oder wenn es erzählt wird, wird so der Eindruck vermittelt, ja gut. Und jetzt verlegt er das also nach Konstantinopel, weil das sind ja Vorgänge, die dauern oft Jahrzehnte. Ja. Ich meine, in Jahrzehnten, da kann viel passieren, ja.
Ja, das stimmt schon.
Aber schon, auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, wenn du so ein Reich hast, das über hunderte Jahre seinen Sitz in Rom gehabt hat und dann beschließt du, ja, jetzt gehen wir darüber. Aber es ist natürlich auch zu jener Zeit schon so gewesen, dass sich gesellschaftlich und strukturell so viel verändert hat, dass es wahrscheinlich für viele nicht einmal als so ein großer Bruch wahrgenommen worden ist.
Ja, genau, wahrscheinlich, ja.
Also es ist ja dasselbe wie mit dem, was man so sagt, so der Niedergang des Weströmischen Reichs und macht es dann irgendwie an bestimmten Dingen fest oder bestimmten Daten oder was weiß ich. Aber das ist ja alles ein Prozess gewesen,
ja, genau,
der
ja.
sich über teils hunderte Jahre entwickelt hat.
Das macht es auch so schwierig, weil du sagst Prozess. Also das habe ich halt auch gelesen, wenn man sich mit der Milvischen Brücke beschäftigt, sagen die in der Forschung natürlich, ja, das war ein Prozess, das war nicht dieses eine Ereignis, aber natürlich lässt sich es halt in diesem einen Ereignis viel, viel besser erzählen.
Naja, für die, das ist dann die Propaganda, die hier.
Genau, ja.
Die hier ihre Arbeit leistet.
Ja. Genau. Dann würde ich sagen, Richard, also ich habe dieser Geschichte nichts mehr hinzuzufügen.
Sehr gut. Du nimmst mir die Frage vorweg. Gut, in diesem Fall würde ich sagen, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es direkt auf unserer Seite machen, geschichte.fm. Auf den diversen Social-Media-Plattformen sind wir auch zugegen. Dort heißen wir Geschichte.fm. Und wer uns auf Mastodon folgen will, dem dezentralen Open-Source-Social-Network, einfach geschichte.social in einen Browser eingeben und dann landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Das ist am besten für die Sichtbarkeit, aber grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Merch gibt es unter geschichte.shop und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich auch den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Laura, Katharina, Achim, Henning, Lars, Sebastian, Annika, Dirk, Nikola, Florian, Steve, Oliver, Daniel, Sarah, Janosch, Carsten, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Günther, Sofian, Sebastian, Martin, Judith, Markus, Felix, Christian, Mike, Elisabeth, Stefanie, Kai, Silat, Lena, Lisa, Andreas und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, und auch vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
In dem Fall würde ich sagen, Richard, lass uns doch das machen, was wir immer machen.
Genau, geben wir einfach dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Warte mal, ich schaue schnell, wie weit Sie sind. Ja, gut, Sie sind jetzt direkt vor unserem Haus, das heißt, Sie müssen noch 2 Häuser weiter, bis Sie so weit weg sind, dass es leise genug ist, um die Aufnahme nicht zu stören.
Was sagst du?
Naja, können wir die Zeit nutzen, um ein bisschen persönliche Gespräche zu führen,
ja.
Weil wir sonst immer nur quasi geschäftlich miteinander interagieren.
Das stimmt. Lass uns ein bisschen über Politik
und über unsere Anwälte. Ja, wie geht es dir?
Mir geht es gut, Richard, und dir? Was machst du so in deiner Freizeit?